Dude.
Zack.
Dude.
Schönen guten Tag. Hier ist Timan.
Hallo.
Ah, ich hab schon abgenommen. Dann musst du es aufhören zu tuten bei dir.
Oh, das war, oh.
Minus ein Tut.
Minus ein Tut. Guten Tag, Herr Timan. Hier ist Herr Maleo.
Schönen guten Tag, Herr Maleo.
Ich hätte Sie heute mal gerne gesprochen, weil wir das immer so machen, jede Woche.
Oh ja, ich erinnere mich, Herr Maleo. Herzlichen Dank für die Erinnerung, Herr Maleo. Das klang richtig ironisch. Ja, herzlichen Dank, Herr Maleo. Danke für die Erinnerung, Herr Maleo. Nein, wie ein Roboter, Herr Maleo. Was kann ich noch so tun für Sie, Herr Maleo?
So übertrieben höflich. Ja, da weiß man auch genau, dass du dich wirklich freust, mich zu hören. Ne? Das tust du wirklich.
Das tue ich wirklich, Herr Maleo.
Das ist wunderbar, das freut mich genauso.
Danke, Herr Maleo.
Also Dienstag ist immer so der schönste Tag in der Woche für mich, weil ich dich hören darf. Herr Thiemann.
Ja, finde ich auch. Dankeschön.
Dankeschön.
Ich freue mich schon ganz doll auf die nächsten 20 Minuten mit dir. Oh, krass.
Oh Mann, das ist ja mal eine fieser Start in der Folge.
Wollen wir das, wo wir letzte Woche über Specials gesprochen haben, könnte man das auch als Special machen? Eine ganze Folge ohne zu lachen und komplett monoton.
Die ganze Folge.
Ich nicht. Da schlafe ich beim Schneiden ein.
Ja, ich glaube auch. Aber das ist dann so eine super Folge, die Leute dann vorm Schlafen hören können, damit sie dann einschlafen können. Das ist doch super.
Zum Einschlafen, alles klar. Wir machen eine gute Nachtfolge.
Genau. Es ist wir können auch einfach irgendeine Geschichte vorlesen, aber die mega spannend eigentlich ist, nur voll gelangweilt.
Oh, das könnte dann auch ein Freitagsspecial sein.
Auch ein Freitagsspecial.
Wenn man dann auch, wenn einem verboten wird zu feiern.
Genau, richtig.
An dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an Lenny. Es hat irgendwie alles nicht ganz so gut funktioniert mit allem, wie wir gedacht haben, aber es war ein Versuch wert.
Genau, wir hatten trotzdem Spaß.
Und ich hoffe, es haben auch einige nachgemacht. Das wäre richtig witzig. Und wenn ihr das nachgemacht habt, dann... Wenn ihr uns nicht eh schon bis dahin Nachrichten geschickt habt, ob es funktioniert hat oder nicht, dann schickt uns gerne Nachrichten.
Würden uns auf jeden Fall darüber freuen.
Okay, hallo, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen bei Quatschkistchen.
Hallo. Hallo, na?
Heute haben wir wieder so ein bisschen vor, mehr über Musik an sich zu sprechen.
Oh yeah!
Also es geht heute nicht darum, wie Musik kreiert wird oder wie man einen Song schreibt. Darüber haben wir ja schon mal eine ganze Folge drüber gesprochen. Sondern eher der Prozess, der losgeht, wie Musik überhaupt dann nachher in euren Kopfhörern landet, wenn ihr das alles auf Spotify hört und so ein Kram. Wie dieser ganze Mixing-Prozess überhaupt abläuft, so in die Richtung.
Immer diese Mixing-Proteste.
Proteste, ja.
Um das bewältigen zu können, muss man eben Produzent werden.
Genau, das muss man halt so ein bisschen lernen, üben. Dafür braucht man ganz schön lange Zeit tatsächlich, um da so das Gefühl zu entwickeln, was da alles richtig ist.
Und um Ordnung reinzubekommen. Also mir fällt das immer wieder auf. Und wenn ich alte Sessions öffne, um einen Remix zu machen oder um mal zu hören, wie habe ich denn das und das Instrument so bearbeitet, weil das so gut klingt, dann fällt mir häufig auf, dass ich einfach in der gesamten Zeit immer besser geworden bin, Ordnung zu halten in meinen Sessions. Das ist super wichtig. Also einmal für diejenigen, die noch nie in so eine DAW geguckt haben. Es sieht dann so aus, dass du aufgelistet hast von oben nach unten, welche Instrumente da so alle spielen oder welche Spuren du aufgenommen hast. Und das könnte man rein theoretisch einfach alles so untereinander reingeballert haben, ohne irgendwas farblich zu kodieren oder in Unterordner zu packen.
Ja, das habe ich tatsächlich früher auch ganz stark gemacht. Mittlerweile bin ich auch ein bisschen besser geworden, ja. Also DAW, für alle, die das nicht kennen, das ist Digital Audio Workstation, also digitale Audio-Arbeitsplatz. das ist die Software, die wir am Computer benutzen, um die ganzen Songs aufzunehmen. Allgemein können wir das in Spuren aufnehmen, das heißt, wir können jedes Instrument einzeln aufnehmen. Und dementsprechend der Mixing-Prozess beschreibt den ganzen Vorgang, wo wir dann die Lautstärke dementsprechend anpassen und auch die Instrumente in ihrer Stereobreite, also ob das eher links oder rechts kommt aus den Lautsprechern, wo wir das alles bestimmen können und so ein bisschen auch die Frequenzen und sowas bearbeiten können. Das heißt, die hohen Anteile von einem Instrument oder tiefen Anteile von einem Instrument.
Wir können ja gerade nochmal bei dem Thema Ordnung bleiben. Mhm. Machst du sowas wie Subgruppen?
Mhm.
Das heißt, lässt du deine Signale von zum Beispiel allen Saiteninstrumenten oder allen Gitarren, die du aufgenommen hast, lässt du alle Gitarren über eine Subgruppe laufen? Das heißt, die Signale gehen dadurch und dann kannst du die in der Gruppe bearbeiten?
Ja, kommt ein bisschen auf die Session drauf an, also auf darauf, wie viel das natürlich drin ist. Also allgemein erstmal, was ich immer in eine Gruppe packe, sind die Drums, also das Schlagzeug insgesamt, als Komplettpaket, damit man das so im Gesamten auch bearbeiten kann, damit das eine Einheit auch gibt. Also wenn du die Drums an sich alleine hörst in einem Song oder so, dass das halt auch einheitlich alles klingt und auch irgendwie einheitlich, ja, eine Klangcharakteristik irgendwie auch ein bisschen hat. Mhm. Und ich mache auch ganz gerne, dass ich Gitarren alle in einen packe oder dass ich Background Vocals, also alles, was nicht Frontstimme ist, in einen packe oder sowas, dass das alles über die gleichen Effektkanäle nachher auch läuft, dass der Hallraum und alles nachher auch gleich ist.
Was jetzt die Drums betrifft, da ist es sogar tatsächlich zum allergrößten Teil ein Muss, egal in welchem Genre man arbeitet. Da nennt man das dann, wenn da zum Beispiel dynamikbearbeitende Prozesse sind, wie der Klassiker einfach ein Kompressor, dann gibt es diesem gesamten Schlagzeug den nötigen Glue.
Genau.
Oder das nötige Glue, also die Klebemittel, sodass alles eben wie ein Paket klingt. Es wird heutzutage mehr als damals gemacht, dass eben zum Beispiel eine Hi-Hat aus dem und dem Programm genommen wird oder eine Hi-Hat, die so und so klingt und ein Bassdrum, die so und so klingt oder fünf Bassdrums übereinander, wo eine Bassdrum oder mehrere Bassdrums für den Kick verantwortlich sind und die anderen Bassdrums dann für den Korpus der Bassdrum.
Genau.
Und damit das alles dann, das sind teilweise 30 Spuren, nur für ein Schlagzeug zusammengebastelt aus 1000 verschiedenen Samples und damit das alles eben klingt wie ein Drumset, ist es nötig, das über eine Subgruppe laufen zu lassen, damit eben dementsprechend so ein Glue entsteht.
Was dann auch noch natürlich dazu kommt, ist die ganze Richtung dann noch zu bestimmen. Das heißt, dass die rechts und links, dass man Stereo arbeitet, das Ganze trennt. Wenn man mal drauf achtet und Musik hört mit einem Kopfhörer, also zweiseitig, dass man nicht nur einen auf der einen Seite hat, dann merkt man eigentlich immer, dass gewisse Sachen immer in der Mitte platziert werden und gewisse Sachen meistens eher nach außen produziert werden. Also gerade so die Kick oder die Snare wird mehr in die Mitte zum Beispiel gepackt von einem Schlagzeug. Oder Gitarren eher nach außen gepackt, je nachdem natürlich, ob es mehrere Gitarren gibt oder eine Gitarre gibt. Oder auch die Stimmen, also wenn das Background-Vocals sind, die werden auch an den Seiten mehr gepackt oder so, damit es so eine gewisse Breite hat und Platz in der Mitte auch nachher für die Stimme, zum Beispiel die Hauptstimme, übrig bleibt.
Was auch absolut sinnvoll ist. Und teilweise gibt es in der Musikproduktion Effekte oder beziehungsweise Dinge, die wirken, wo viele Menschen gar nicht beschreiben können, was es ist. Aber dass ein Song eben viel professioneller klingt oder, jetzt klingt der Song gut.
Ja.
Und das sind zum Beispiel solche Sachen wie Stereobreite, super sinnvoll und dementsprechend auch damit zu arbeiten, dass Instrumente, die hochfrequenter sind, eher an die Seiten kommen und die tieffrequenten eher in die Mitte. Übrigens, nochmal zurück zum Thema Schlagzeug. Und zwar finde ich super interessant, habe ich irgendwann mal gemerkt, dass die meisten dazu tendieren, das so zu machen wie du zum Beispiel. Und da werden jetzt bestimmt alle Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen den Kopf schütteln, weil du dir zum Beispiel, und damit versaue ich möglicherweise ganz vielen Musikziehenden alle Musik.
Okay, was kommt jetzt?
Deine Hi-Hat auf die rechte Seite panst.
Ja, stimmt.
Also im Panorama nach rechts packst. Und die Tiefe, Tom.
Also genau falsch rum theoretisch, ne?
Nach links, genau. Also eben nicht aus der Perspektive des Drummers, sondern aus der Perspektive des Zuhörenden.
Genau, richtig.
Und das ist wirklich was, ich habe das auch schon mehreren erzählt und die haben dann angefangen zu merken, dass sie manchmal verrückt werden, wenn sie drauf achten. Weil das eben genau andersrum ist, wie man es gewohnt ist. Als Schlagzeuger ist eben die Hi-Hat links und die Snare auch eher links als mittig.
Genau.
Und dann das Ride-Becken rechts und so weiter.
Achso, ja stimmt, wenn man dann als Schlagzeuger natürlich von sich aus denkt, dann denkt man, irgendwie alles, die Welt ist verdreht quasi.
Ja, komplett.
Linkshänder-Schlagzeug.
Häufig fällt es ja eben auch gar nicht auf. Das sind dann so Sachen, damit beschäftigt man sich eben, wenn man anfängt auf sowas zu achten, mit analytischem Gehör arbeitet.
Ja. Was ganz witzig ist, wenn es ums Thema Stereobreite geht. Früher gab es ja gar keine Stereo-Lautsprecher, sondern da hat man alles Mono gehört, also immer nur alles über einen Lautsprecher. Und da war das tatsächlich in den ersten Produktionen, wenn man mal die alten Beatles-Produktionen hört, da gibt es teilweise Songs, da wurde komplett alle Instrumentierung auf die rechte Seite gepackt und alle Vocals auf die linke Seite oder sowas, weil man das ja noch nie vorher so richtig gemacht hat. Also man da gar nicht die Erfahrung, wie man was hinpackt oder so. Das ist ganz skurril zu hören, wie einfach nur auf der einen Seite Instrumente sind, auf der anderen Seite nur Stimmen. Würde man heutzutage nie so machen.
Nee, nur um das vielleicht nachzumachen. Nee, das ist ganz verrückt. Es gibt da auch, gerade wo du sagst, die Beatles, da gab es damals und gibt es auch heute immer noch extrem extreme Meinungen und Leute, die sagen, man darf sich das in die Stereoproduktion gar nicht anhören, weil das alles kaputt macht und so weiter. Also gerade was die Beatles betrifft, da ist ein War einfach losgegangen. Was ist, so ein Anti-Stereo-War.
Ja, genau.
Nee, das ist ja auch verständlich, wenn es dann diese neue Welt gibt. Früher hat man eben Instrumente einfach hingestellt und alle Spuren übereinander gepackt oder eben eine Live-Aufnahme im Studio gemacht und dann war das ein Mikrofon oder ein Raummikrofon, viele einzelne Instrumente, die dann einzeln abgenommen wurden, aber es konnte eben alles nur auf einer Spur landen. Die Idee, über zwei Monitore zu hören, gab es eben noch nicht.
Das wäre auch viel zu teuer gewesen, das Ganze. Man müsste auch zwei Bänder haben und all so ein Kram. Das war ja die Überlegung und das wäre viel zu teuer damals gewesen, weil die Materialien natürlich viel teurer damals waren.
Ja, was dem allem grundsätzlich noch im Wege stand, dass keiner sich zwei Lautsprecher für zu Hause leisten konnte. Die erste, ich hatte halt meine Hausarbeit darüber geschrieben, deshalb weiß ich, dass die erste Entwicklung war dementsprechend, dass das Radio über zwei Frequenzen übertragen wurde. Eine Frequenz für den linken Lautsprecher und der andere Frequenz für den rechten Lautsprecher. Und dass sich Leute dann eben zwei Radios zu Hause hinstellen konnten, auf zwei Frequenzen hören und da dementsprechend Musik als Stereo-Musik hören konnten. Ach. Aber das konnte sich halt keiner leisten.
Das ist ja interessant.
Wer hatte schon zwei Radios zu Hause?
Ja, also heutzutage jeder wahrscheinlich. Ja. Aber damals wäre das ganz schön krass gewesen. Da wäre man ganz schön reich gewesen.
Genau.
Genau.
Gitarre tatsächlich. Bei der Gitarre lege ich auch teilweise Wert darauf. Also wenn es richtig akustische Musik ist oder ich einen Singer-Songwriter produziere. Ich mache das dann auch sehr gerne so, dass ich tatsächlich aus der Perspektive des Gitarristen oder der Gitarristin mixe, dementsprechend die tieferen Frequenzen oder das Mikrofon, was vor dem Korpus steht, auf die rechte Seite, je nachdem, also ist die spielende Person ist eben Linkshänderin und die Saiten oder der Hals oder das Mikrofon, was das Signal dort aufgenommen hat, eben auf die linke Seite.
Ja.
Ich mache es auf jeden Fall gerne so, dass ich Instrumente
aus der Perspektive des Musikers gehe, oder?
Ja, vor allem dann, wenn sie live aufgenommen sind.
Mhm. Also ich habe das bei Gitarren tatsächlich auch teilweise, dass ich das so mache, weil ich halt den Klang so gewohnt bin, weil ich selber Gitarrist bin und für mich das dementsprechend halt falsch rum sich sonst anhört, wenn ich das produziere.
Ja,
selber.
Ganz genau, so geht es den Schlagzeugern immer auch.
Ich kenne halt meine Gitarre, wie sie klingt aus meiner Perspektive, wenn ich jetzt die aufnehme und so muss das dann auch in meinem Kopf klingen, wenn ich die produziere nachher, sonst klappt das irgendwie nicht so richtig. Sonst habe ich das Gefühl, sonst mische ich die falsch.
Geil. Huch, da habe ich was falsch gemacht.
Genau, irgendwie klingt das dann verkehrte Welt.
Ich gehe tatsächlich sogar so weit, dass ich das mit Klavieren auch so mache, dass eben die tiefen Saiten auf die linke Seite kommen und die hohen Saiten auf die rechte. Es ist aber dementsprechend auch natürlich sinnvoll, nicht nur in Stereo aufzunehmen, sondern eben auch mehrere Gitarren zu, wie sagt man, übereinander zu layern.
Ja, einfach einen Double Track zu machen oder wie auch, oder einen Dub zu machen. Man macht mehrere Gitarren, die quasi genau das gleiche spielen. Das gibt es vor allen Dingen in Rockmusik und sowas macht man das viel, damit schön breit das und fetter und alles das klingt.
Die Gitarrenwand.
Genau, die Wand aus Gitarren oder Metal, da wird das noch viel mehr gemacht. Mhm. Dass man die gleiche Gitarre zweimal aufnimmt und dann auf beide Seiten packt. Dadurch hat man ein ganz breites Gefühl von den Instrumenten her. Und dann nimmt man auch noch verschiedene Tonhöhen auf. Das heißt, man spielt die eine Gitarre weiter unten, die eine weiter oben oder sowas, damit man dann auch noch in der Frequenz breit. Das heißt, von hoch bis tiefe Töne alles, oder andersrum, je nachdem, wie man das sehen will, von tiefen bis hohen Tönen, so breit wie möglich aufgestellt ist quasi.
Bei Gitarren wird das eigentlich eh immer gemacht, es sei denn, es ist eben so eine Singer-Songwriter-Nummer. Also auch bei Popmusik wird es auch mindestens zwei Gitarren, die das gleiche spielen und dann nach links und rechts gepackt. Bei Metal ist es vor allem so, dass einfach super viele Mikrofone vor die Amps kommen und dementsprechend die einzelnen Signale der Mikrofone dann auch noch im Frequenzgang eingeschränkt werden oder eben spezialisiert werden. Und da es gibt ganz, ganz viele Klangfarben, die übereinander gedubbt werden, gelegt werden und dann einfach genau, gerade was im Metal und im Rockbereich so unfassbar wichtig ist, einfach diese Gitarrenwand. Es ist einfach überall spielt die Gitarre. Also es wirkt wie eine Gitarre, die einfach nur riesengroß ist.
Genau, richtig. Das gibt es ja auch im Dance-Bereich, dass dann ganz viele Synthesizer nennt das. Nennt man diese ganzen Instrumente als Übergruppe, dass da dann auch gleiche Melodien genommen werden, aber ganz viele verschiedene Synths, die das gleichzeitig spielen, damit es so breit wie möglich nach Helmut Frank klingt oder sowas.
Und Bewegung.
Ja, genau, dass da natürlich auch Bewegung drin ist. Dass es dann mal leiser ist in den Strophen und dann wieder mehr im Refrain oder so.
Achso, ich meine jetzt Bewegung im Panorama, das heißt so, zum Beispiel Instrumente, die unscheinbare Melodien spielen, aber die trotzdem dem Song einfach eine bestimmte Klangfarbe geben oder einen Charakter geben, die können sich im Panorama voll wirr hin und her bewegen und das sorgt auch immer noch dafür, dass durch diese Abwechslung dieser Song noch breiter wirkt.
Was aber auch gemacht wird, das wird tatsächlich alles nicht nur mit Instrumenten gemacht, sondern auch bei Stimmen wird das viel, gerne gemacht. Wenn man ein bisschen darauf achtet, dann kriegt man es tatsächlich mit, dass bei Singer-Songwriter-Nummern und sowas, also selbst wenn es ganz leise sein soll, theoretisch, gerne wird im Refrain die gleiche Stimme doppelt aufgenommen und übereinander gelegt, damit die so ein bisschen mehr Druck hat. Also wenn man genau darauf achtet, dann hört man eventuell sogar zwei Stimmen gleichzeitig singen. Kriegt man normalerweise nicht mit, aber dadurch, dass man das so übereinander legt, kriegt die so ein bisschen mehr Druck.
Damit kommen wir wieder zurück zum Thema Beatles. Der John Lennon, das war nämlich in den Abbey Road Studios, wurde das intensivst praktiziert, dieses Doublen. Mhm. Also Adlibs heißt das dann, die Adlibs aufzunehmen, und John Lennon war nicht sonderlich gut darin und das führte dazu, dass er immer noch 3 Stunden länger als alle anderen im Studio bleiben musste, um seine eigene Stimme zu dubbeln. Und da war das dann natürlich nicht so, dass man das zusammenschnibbeln konnte, okay, wir nehmen den ersten Teil der ersten Strophe von dem und dem Take und die zweite Hälfte von dem und dem Take. Das hatte man ja damals eben alles noch auf Band gemacht und dementsprechend war das alles so, dass man ein Take des kompletten Songs machen musste und der musste sitzen. Und John Lennon war so schlecht darin, dass er sich aufgeregt hat und dass es ihm richtig schlecht damit ging, immer noch so lange, viel, viel länger als alle anderen im Studio zu bleiben, dass die Abbey Road Studios ein Gerät entwickelt haben, was also die Hauptstimme im Delay wiedergibt und dann auch noch ein bisschen Variation reingibt und das alles so ein bisschen verschiebt.
Ach,
und
diesen Chorus-Effekt dann gibt,
ja. Ja, genau, das hat so ein bisschen, aber nur mit einer einzigen Stimme. Also es macht das nicht mit vielen Stimmen, sondern es sorgt eben dafür, dass die Hauptstimme in Delay und auch manchmal vorgezogen wird.
Delay heißt Verzögerung, also nur für die, die es vielleicht nicht.
Und das war eine einzigartige Entwicklung.
Ach, dadurch wird das erst entwickelt, das ist ja lustig. Mhm. Es gibt heutzutage so viele Sachen als Produzent, die man auch nutzt, die eine mega lange Geschichte hinter sich haben, die heutzutage so selbstverständlich dann auch genutzt werden.
Echt voll, ja. Und damals war das eine grandiose Entwicklung und das war dann so eine Sache, ein Riesenkasten, riesen Hardware einfach, die irgendwo rumstand. Ja. Und das war dann revolutionär eben und andere Studios wollten das auch haben.
Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist Mann, heute haben wir wieder was gelernt hier, ey.
Heute lernen wir richtig viel. Wow!
Das gibt's auch bei Quatschkiste. Letzte Woche war mehr Quatsch, heute ist mehr Kiste.
Toll, und damit haben wir wieder die Autorität reingebracht.
Die Autorität, ja. Genau das.
Ja, wir haben es quasi kompensiert. Letzte Woche war wirklich ein bisschen quatschig.
Ja, ja, das war schön.
Oh, das war schön.
Ist das nicht schön, wenn du aus dem Gespräch rausgehst und nur denkst, so, was hast du da eigentlich gerade gelabert? So.
Ich weiß nicht, was du meinst, das habe ich nie.
Nie hast du das, sicher
nicht. Nein, das habe ich nie.
Normalerweise reden wir halt nur ernste Sachen. Wir haben uns extra für diesen Podcast ein bisschen Humor angeeignet.
Wir sind extra zu einem
Humoristen gegangen.
Was? Zu einem Lehrgang, würde ich sagen.
Achso, okay, gut. Ja, und der das gemacht hat, ist ein Humorist. Oder Komiker nennt man sowas, glaube ich auch.
Ja. Okay. Wahrscheinlich gibt es einen Humoristen und das ist irgendwas ganz Böses.
Oh, das wäre jetzt ja schlimm.
Wollen wir das lieber schnell nochmal googeln, bevor wir das...
Schnell googeln. Was ist ein Humorist? Oh.
Humorist, auch so ein witziges Wort. Ein Humorist ist ein Künstler, beispielsweise ein Autor, welcher in seinem Werke Inhalt humoristisch beschreibt bzw. anhandelt. Abhandelt.
Ja, also, Entschuldigung. Also, ja, also ist das ja richtig.
Ja, also eigentlich ein Komiker, ne?
Ja, dementsprechend ist das ein Komiker.
Wow.
Klingt halt ein bisschen hochgestochener.
Ich finde, das klingt nicht. Halt wie ich das gerade eben auch erwartet habe, wie ausgedacht, mal eben schnell.
Also ja, das dachte ich mir auch. Ich dachte, ich hätte mir das ausgedacht. Oh Mann, ich dachte, ich wäre Trendsetter.
Schade. Na geil, Humorist. Haben wir, Mann, noch haben mehr
noch
gelernt.
Was gelernt. Wow. Sogar außerhalb unserer eigenen Sparte ist das nicht schön.
Heute ist es keine Quatschkiste, heute ist es eine Seriositätskiste.
Seriositätskiste, ah, krasse Sache.
Alter.
Wow.
Wow.
Wow. Trink. Da freut sich Lenny, wow.
Wow. Die ganze Folge lang kein Wow und dann ganz am Schluss ballern wir 10 Wows raus. Okay, jetzt hören wir auf mit dem Rumgewaue. Zum Abschluss möchte ich noch einmal ganz kurz sagen, ist das schön mit dieser Sonne oder was?
Ich habe davon nicht so viel mitbekommen, ich war arbeiten.
Aber du hast doch ein Fenster bei der Arbeit, oder?
Ja, aber bei uns war eher grau. Also wieso ist es eigentlich bei dir immer besseres Wetter als bei mir?
Ich glaube, ich sollte zu dir ziehen.
Das glaube ich auch. Aber dann kann ich nicht so schnell an der Ostsee und da war ich am Wochenende. Da war das aber noch nicht so, dass die Quarantäne so stoll war.
Ja, da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Ich
nicht mehr hingehen.
Es kann jetzt aber auch sein, Quarantäne sagst du das, es kann ja tatsächlich sein, dass wenn wir diese Folge rausbringen, was da ja also eine Woche später für uns ist, wie jetzt gerade.
Ja.
Das habe ich irgendwie gerade kompliziert ausgedrückt. Naja, die ganze Welt weiß, was ich meine.
Die Folge kommt immer eine Woche verspätet für uns raus. Also wir müssen das ja immer bearbeiten zwischendurch. Genau, im Delay.
Das heißt, in der nächsten Woche kann es ja tatsächlich sein, dass wir auch sowas wie eine Ausgangssperre haben.
What? Ja, es könnte alles passieren.
Und trotzdem alles so schön wie möglich machen und solange wir noch können.
Genau.
Trotzdem zwar nicht händchenhaltend und auch nicht im Getümmel, aber trotzdem spazieren gehen mit Schal vorm Mund oder sowas, solange wir können.
Alleine.
Oder alleine.
Ihr habt alles schon gehört, was man jetzt machen sollte. Ich glaube, das müssen wir nicht sagen.
Nee, ich Wir lesen jetzt nochmal die ganze Richtlinie von der Behörde aus.
Da ihr bestimmt diese Woche nicht genug Nachricht gehört habt, dachten wir, wir lesen einfach alle vor. So, was ist das Fazit dieser Folge?
Oh, das ist jetzt interessant. Ich glaube, ein Fazit zu ziehen ist gar nicht so leicht, weil auch viele unserer Listeners gar nicht mit der Musikproduktion zu tun haben.
Ich würde jetzt allgemein nur sagen, falls ihr euch für sowas interessiert, könnt ihr uns immer gerne anschreiben. Wir sind da gerne bereit, auch mal mehr zu zeigen oder so oder von uns zu zeigen dementsprechend. Hört einfach mal bei Musik mal genauer hin, gerne mit richtig Kopfhörer auf und achtet mal so ein bisschen auf die verschiedenen Sounds und Melodien, die im Hintergrund passieren. Das ist immer ganz interessant, auch mal bei Produktionen, die man oder Songs, die man schon ewig kennt, mal zu hören, was außerhalb der Stimme passiert, weil meistens achtet man so hauptprimär auf die Stimme. Wenn man mal so drumherum guckt, was da eigentlich alles passiert, was die sich alles an Gedanken gemacht haben, um den Song fetzig zu machen. Das ist immer ganz spannend. Vor allen Dingen bei Songs, die man schon lange gehört hat.
Cool, dass du das gerade ansprichst. Ich hatte gerade mit Kevin, wir erwähnen Kevin wirklich fast jede Folge, mit Kevin gerade letzte Woche ein Gespräch. Da haben wir uns auch über Musik unterhalten und da hat er gesagt, dass es interessant ist, weil ich so viele Ansichten habe, was gerade die ganzen Mixing-Verhältnisse und die ganzen Effektierungen und sowas betrifft. Und dann hat er mich jetzt eine Woche später nochmal drauf angesprochen, hat mir gesagt, komm, ich habe das jetzt mal mit Kopfhörern gehört und mal versucht, Wert drauf zu legen. Das ist echt krass, was die ganzen Produzenten da machen.
Also es gibt ja auch den Spruch, dass Audioproduzenten eigentlich für Audioproduzenten produzieren.
Das sind dann so Sachen, das fällt dann den anderen produzierenden Menschen eben auf, aber die Consumer, die wissen, okay, das klingt jetzt irgendwie professioneller, was es ist, kann aber nicht definiert werden.
Genau, aber es macht Spaß, mal auf sowas zu achten einfach. Das kann ich eben nur ans Herz legen.
Komplett, das ist eine richtig gute Empfehlung. Es sei denn, es macht verrückt, sowas wie zum Beispiel
Schlagzeuger sollten das vielleicht nicht tun.
Aber es kann auch dieses analytische Hören kann eben auch ganz schön anstrengend sein. Ich weiß, ich kann fast gar nicht mehr Musik hören, ohne zumindest ein bisschen analytisch zu hören. Manchmal ist es auch einfach ein bisschen nervig. Ich würde gerne abschalten, ohne mir Gedanken darüber zu machen, wie irgendwas gemacht ist. Aber es ist trotzdem unendlich interessant. Und die Musik ist einfach nicht nur Kunst, es ist eben richtig. Musik ist nicht nur Kunst, sondern auch eine Wissenschaft. Das wollte ich, glaube ich, sagen. Das ist halt nicht wirklich eine Wissenschaft.
Schon ein bisschen. Also viele Sachen mit dem Mixing-Verhältnis und so, da ist schon eine ganz schöne große Arbeit hinter. Und viel Geforsche gibt es ja auch in der Musikindustrie und alles.
Okay, es ist doch eine Wissenschaft. Lassen wir das einfach so.
Genau.
Tschüss!
Tschüss!
Tschüss! Mach's du!
Tschüss! Tschüss!